Der schon angesprochene Psalm 126 gehört zu meinen Lieblingspsalmen. Zum einen, weil er unsere Situation, die wir jetzt leben, nicht beschönigt, sondern ganz klar darstellt. Zum anderen aber auch, weil er uns wunderbare Aussichten gibt, weil er uns das zeigt, was Gott für uns bereitet hat. Ich lese ihn nochmal im ganzen Zusammenhang nach einer älteren Übersetzung von Martin Luther, und zwar die 1964er Revision noch. Ein Lied im höheren Chor. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Mittagsland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Vielleicht sieht es oberflächlich so aus, dass es sich hier um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft der Juden handelt. Aber letzten Endes spricht dieser Wortlaut einen viel größeren Rahmen, viel größere Ereignisse an. Der Verfasser hat in aller Not eine prophetische Vision. Er sieht die Rückkehr des gesamten Gottesvolkes. Damals kehrten nur etwa ein Drittel der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Fast zwei Drittel aller Juden blieben auch in der weltweiten Diaspora zurück, da sie sich an ihren Wohnorten eine neue Existenz aufgebaut hatten. Wir können es auch im Buch Esther sehen. Zum anderen umfasst dieser Psalm aber auch die Nachkommen der Menschen aus dem früheren Nordreich Israel. Damit ist eine viel größere Dimension erreicht, denn meines Erachtens sind auch wir, die Gemeinde Jesu Christi, mit hier einbegriffen. Auch als Christen sind wir Gefangene in einer unerlösten Welt. Wir erleben es jeden Tag, wir können es in den Nachrichten mitkriegen, wir sehen es in unseren Nachbarschaften, wir sehen es weltweit. Erst mit der Wiederkehr unseres Herrn Jesus werden alle Gläubigen aus dem Alten und dem Neuen Bund nach dem Wort der Bibel nun wirklich erlöst. Auch der Psalmdichter war in einer Situation, in der es scheinbar nicht viel zu loben, zu feiern und zu jubeln gab. Er und seine Mitmenschen waren ja gerade erst aus der Verbannung zurückgekehrt. Die Heimkehrer fanden nur Trümmer und Verwüstung vor. Der Wiederaufbau des Tempels und der Häuser kam nicht richtig voran. Mutlosigkeit und Resignation machten sich auch damals breit. Die finanziellen Mittel, die sie von der persischen Regierung bekommen hatten, reichten hinten und vorne nicht. Und erschwerend kamen dann noch die Unterstellungen und Anfeindungen der von Nebukadnezar angesiedelten Menschen, die sich damals mit den wenigen verbliebenen Juden vermischt hatten, und den Nachbarvölkern, die den Rückkehrern das Leben so unendlich schwer machten. Und zu allem kamen dann noch die innerjüdischen Streitigkeiten und Machtkämpfe. Nein, die Lage war alles andere als rosig. So wie es auch heute oft ist. Aber der Psalmbeter setzt sein Vertrauen auf Gott. Und nun darf er im Glauben sehen, was einst geschehen wird. Bis heute leben auch wir Christen mit unserer sündigen Natur. Und der Satan stellt uns überall Fallen, mit denen er uns von Jesus entfernen will. Noch sind wir nicht erlöst, denn Gott hat seine Herrschaft noch nicht sichtbar in dieser Welt aufgerichtet. In einer Bibelstunde in Wiel sagte Professor Berthold Klappert einmal ganz klar, dass das früher vielgesungene Lied »Welch Glück ist's, erlöst zu sein« in einer Welt, die von Streit, Kriegen, Naturkatastrophen, Hunger, Ungerechtigkeit und durch eine schlimme Zerrissenheit gekennzeichnet ist, so nicht stimmt. Doch die Erlösung scheint schon jetzt wie Sonnenstrahlen aus einer Regenwolke hindurch. Peter Strauch schreibt in seinem Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne in der zweiten Strophe. Viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. Wir werden das Lied auch gleich nach der Predigt noch singen. Ja, wir sind noch nicht erlöst. Im Gegenteil, wir säen noch unter Tränen. Und doch wissen wir, dass wir im Vertrauen auf Christi Zusagen schon heute und hier jubeln und jubeln dürfen und loben dürfen. In der heutigen Tagesauslegung zum Psalm 56 kam mir eben ein Gedanke, der sich hiermit gut verbinden lässt. Unsere Tränen sind nicht umsonst. Es steht im Vers 9, dass Gott alle unsere Tränen einsammeln wird. Und zwar in einem Kontrug, so wie es früher auch üblich war bis ins Mittelalter, gerade wertvolle Dinge in einem Krug zu verwahren und aufzubewahren. Unsere Tränen sind bei Gott gut aufgehoben. Sie sind ein Juwel. Und auch unsere Gebete, gerade unter Tränen, haben bei Gott schweres Gewicht. Er hört sie, er kennt sie, er beantwortet sie. Und wir leben nun mal in einer geistlichen Saatzeit. Selten erleben wir kleinere Erntezeiten, zum Beispiel in den vergangenen Erweckungsbewegungen. Der Vers 5a, die mit Tränen säen, ist doch kennzeichnend für unser Leben. Wie oft werden wir heute immer noch mit Rückschlägen und schweren Niederlagen konfrontiert? Anders als heute waren die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten mit dieser Aussage ja sehr vertraut. Heute ist Säen den meisten unbekannt. Und doch, die Menschen damals kannten diese Situation. Und die meisten hier von uns sind ja älter und kennen das noch, früher mit der Hand das Saatgut auszubringen. Und Jesus schildert die Risiken für das Saatgut im bekannten Gleichnis vom Sämann. Und so geht es uns auch. Wie oft haben wir vielleicht schon Worte der Bibel an andere weitergegeben oder für jemand gebetet? Wie oft haben wir schon bildlich an geschlossenen Türen geklopft oder mit Gott um Beistand, Orientierung, Erfüllung oder Ähnlichem förmlich gerungen. Doch scheinbar geschah nichts. Auch die Herausforderungen, die vor unserer Gemeinde nun in der pastorenlosen Zeit liegen, gehören zur geistlichen Saatzeit. Unsere Gebete sind Saatgut. Und wie sehr bewahrheitet sich heute wieder der uralte Satz: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Während der zur Zeit stattfindenden größten Christenverfolgung aller Zeiten wachsen die unterdrückten Kirchen stärker denn je, und es finden mehr Menschen, vor allen Dingen Moslems, in Asien, Afrika und auch Teilen Lateinamerikas zu Jesus als je zuvor. Natürlicherweise bleiben unsere Ängste und Sorgen im Glauben ebenso wie in der Landwirtschaft nicht aus. In der Landwirtschaft haben wir es ja dieses Jahr besonders erfahren können, dass trotz computergesteuerter Aussaat und Bewirtschaftung wir nicht alles im Griff haben. Da herrscht bei uns auch Dürre, die ich persönlich sogar noch größer empfinde als 1976 und 1959. Und da, wo es regnete, war es mancherorts in solchen Mengen, dass die Vegetation weggespült und Dörfer verwüstet wurden. Und im Glauben geht es uns genauso. Persönliche Probleme, Krankheiten, Sorgen und so weiter wirken auf uns wie Wasserfluten, in denen wir zu ertrinken drohen, oder wie Dürren, wo wir Gottes Wort nicht mehr hören und vor dem Austrocknen und Verstehen und Verdursten stehen. Diese Situation war ja den Menschen schon vor über 2000 Jahren bekannt. Die Propheten und Psalmdichter, selbst König David, erfuhren dies, wie auch später die Apostel, Märtyrer und Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten der Gemeinde Jesu. Selbst Jesus machte diese Erfahrung. Aber bei ihm und durch ihn tritt eine Änderung der Sichtweise auf. Er, der menschgewordene Gott, ist nicht mehr der ferne, oftmals fremde Gott. Indem unser Herr alle menschlichen Probleme, Nöte und auch Freuden mit uns teilte, wurde er wie wir, allerdings ohne einzige Sünde. Mit seinem Tod am Kreuz legte er das Fundament für unsere Erlösung. Damit kam er uns so nahe, dass er uns sogar als Brüder und Schwestern annahm. So dürfen wir wissen, dass wir mit allen unseren Fehlern und Schwächen doch von ihm in die Nachfolge berufen sind. Lasst uns doch diese Berufung leben, damit wir unsere persönlichen Gaben auch nutzen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Auch in den dunkelsten Zeiten dürfen wir ihm vertrauen. Im festen Blick auf Jesus Christus werden wir getragen. Und darum können wir seine frohe Botschaft weitergeben. Ja, wir dürfen sein Wort, seine Botschaft sehen. Im Vertrauen auf ihn und seine Zusagen in der Bibel wissen wir, dass er, der Herr, sowohl der Saat als auch der Ernte ist und dass er immer bei uns ist. In Matthäus 28, 20b sagt er uns ja zu: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und schon jetzt können wir kleine Erntezeiten erleben, indem wir auf unseren Wegen mit Jesus Bestätigungen erfahren, auch wenn diese oftmals anders aussehen, als wie wir es uns vorgestellt haben. Vor allem aber dürfen wir sicher sein, dass unsere Gebete und unser Tun in seiner Hand sind. Er überblickt alles, während wir ja oftmals noch nicht einmal zum Horizont sehen können. Ein schönes Beispiel dafür, dass Gottes Pläne viel vollkommener als unsere sind, haben wir ja auch in der anfangs erwähnten Diaspora der Juden unter der persischen Herrschaft. Mit den Jahren erlernten viele jüngere Juden ihre hebräische Muttersprache nur noch schlecht oder auch gar nicht mehr. Deshalb wurde damals das Alte Testament in die Weltsprache Griechisch übersetzt. Diese Übersetzung, die Septuaginta, war circa 300 Jahre später auch die Grundlage für die Missionstätigkeit der Apostel. Sie bildete aber auch die absolute Grundlage für alle Übersetzungen des Alten Testaments in andere Sprachen bis einschließlich zu den Übersetzungen Zwinglis und Martin Luthers in der Reformationszeit. Hier sehen wir, dass Gottes Wort nicht verloren geht, dass Tränen, Gebete bei Gott aufgehoben sind. Und wir sehen beispielhaft, dass es im natürlichen Leben nicht anders als wie im geistlichen Leben geht. Der zeitliche Abstand zwischen Saat und Ernte ist einfach da. Oft denke ich, dass wir im Gegensatz zu unseren Vorfahren keine Geduld mehr haben und nicht mehr warten können oder wollen. Ein Schlager aus den 70er Jahren drückt unsere Erwartung so aus: Ich will alles, alles und zwar sofort. Doch Gottes Uhren gehen anders. Im Psalm 90, Vers 4 heißt es: Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Unser Gott hat Geduld, auch mit uns, mit unserer Ungeduld. Er schenkt uns in seiner Barmherzigkeit Zeit, Zeit zum Wachsen und Reifen. Er vollendet alles so, wie es in seinem Plan steht. Es entspricht seiner Gnade und Barmherzigkeit, seine Schöpfung, seine Gemeinde und uns. Darauf dürfen wir vertrauen und uns schon jetzt freuen. Und in der neuen und ewigen Welt werden wir dann nur noch staunen, wie gut Gott es mit uns doch gemacht hat. Dann werden wir auch in die Verse 2a und 3 dieses Psalms einstimmen. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Amen. Wir singen jetzt das Lied: Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Welche Nummer ist es? 293. Alle Strophen.